RD.
Wenn einer jahrelang Verschwörungsmythen verbreitet, den Klimawandel und den Holocaust leugnet, die deutsche Demokratie als Farce hinstellt und sich damit wichtig macht, ist es dann glaubwürdig, wenn der später sagt:
Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe und dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe.
So klang Xavier Naidoo vor 3 Jahren. Eine Entschuldigung per Video. Einfach so, ohne dabei neue Songs oder eine neue Tour anzukündigen. Erst jetzt ist er dann doch wieder aufgetreten und mehrere 10.000 Menschen in Köln wollten ihn sehen.
Dabei war er für viele in Deutschland wegen seiner Schwurbelei eigentlich nicht mehr haltbar. In der Öffentlichkeit war er auch gar nicht mehr in Erscheinung getreten und jetzt alles vergessen, alles vergeben oder alles egal.
Wenn man einmal unten durch ist, was muss man machen, damit alle sagen, Schwamm drüber? Das ist eine unserer Fragen heute bei 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde, kennen uns seit knapp 30 Jahren und diskutieren auch genauso lange schon über aktuelle Themen. Und das Gleiche machen wir auch hier bei 7 Tage wach. Und dazu lesen, hören, gucken wir alles, was wir in die Finger kriegen.
Denn wir sind beide gern gut informiert, aber halt selten einer Meinung. Außer bei der Frage, warum man eigentlich nach einem schrecklichen Terroranschlag wie in Australien am vergangenen Sonntag gerade mal ein paar Stunden ins Land ziehen lassen muss, bis die Ersten politisch daraus Kapital schlagen.
Die Suche nach Schuldigen in Bondi Beach, auch das ein Thema in dieser Folge von 7 Tage wach. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung in eurer App.
Und wenn ihr feststellt, dass ihr über eins dieser Themen mit Bekannten, Freunden und Verwandten diskutiert, dann freuen wir uns, wenn ihr uns an der Stelle auch einfach weiterempfehlt.
Jubel und Aufregung gestern Abend vor der größten Konzerthalle in Köln. Und viele Fans, die lange darauf gewartet haben. Xavier Naidoo steht zum ersten Mal seit 6 Jahren wieder auf der Bühne.
So hat es das ZDF-Mittagsmagazin am Mittwoch in dieser Woche berichtet. Xavier Naidoo, Soul-Sänger aus Mannheim, Ende der 1990er durchgestartet, Millionen Platten verkauft und sogar die Hymne zur WM in Deutschland geschrieben.
Dieser Weg wird kein leichter sein.
Und dann ganz tief gefallen, selbst verschuldet quasi, mit Beginn der Corona-Zeit hat Naidoo angefangen, dann extreme Verschwörungserzählungen zu verbreiten.
Und plötzlich haben viele auch frühere Aussagen und Texte von ihm zu Demokratie, zu Klimawandel, Judentum in einem ganz anderen Licht gesehen. Und wenig später war Naidoo weg vom Fenster. Niemand wollte mehr mit ihm arbeiten. 2022 gab es zwar ein Video, in dem er sich entschuldigt und distanziert von seinen alten Aussagen, aber keine neuen Platten, keine Tour, keine Auftritte. Und gar nicht so wenige fanden gut und richtig so.
Jetzt aber ist Xavier Naidoo zurück. 2 ausverkaufte große Konzerte in Köln in dieser Woche. Anfang des nächsten Jahres folgt eine Deutschland-Tour mit insgesamt 150.000 verkauften Tickets.
Alles verziehen, alles vergessen, alles egal, was er im Laufe der Jahre an menschenverachtenden und demokratiefeindlichen Sachen geschwurbelt hat. Die Fans vor der Halle in Köln sagen im Beitrag von ZDF, ja.
Ich nehme ihm das ab, die Entschuldigung, und der soll durchstarten.
Und ich finde, in der heutigen Zeit ist das sehr viel wert, wenn man auch immer sagt, okay, ich bin einfach zu weit gegangen, ich habe einen Fehler gemacht, auch in der Öffentlichkeit dazu zu stehen.
Und ganz ehrlich, ich kann das nicht ganz so sehen. Ich finde das ehrlich gesagt befremdlich, dass jemand, der so krasse Sachen erzählt hat, jetzt einfach quasi stillschweigend rehabilitiert wird, als wäre gar nichts passiert und dann
du
geht
das. Du fändest
das
besser, wenn man sein Leben lang büßen muss für den Mist, den man gebaut hat und nie wieder eine Chance bekommt? Oder?
Nein, das finde ich überhaupt nicht und da musst du auch nicht polemisch werden, aber ich finde, da gehört ein bisschen mehr dazu als eine kleine Entschuldigung, bevor man wieder vor Hunderttausenden auf die Bühne gehen will.
Also Dienstagabend, erster richtiger Xavier Naidoo-Auftritt seit 6 Jahren, Mittwochabend gleich noch einer und es ist nicht überliefert, dass er irgendwelche problematischen Sachen erzählt hätte. Begeisterte Fans gab's, musikalisch ist man sich einig bei den Reviews, das war super musikalisch das Konzert, also alle beide. Kann man da nicht auch mal sagen, jetzt ist gut, also jetzt, was die Figur Xavier Naidoo angeht, jetzt lässt man ihn erstmal sozusagen auf Bewährung wieder in die Öffentlichkeit?
Also ich finde ehrlich gesagt, Dafür war das, wie gesagt, zu krass, was der erzählt hat. Und zu wenig, was dann an Stellungnahme und Entschuldigung am Ende kam. Ich meine, am Landgericht Mannheim laufen immer noch zwei Verfahren wegen Volksverhetzung gegen ihn. Und was er da in den Corona-Jahren alles erzählt hat, das liest sich ja heute wie ein Best-of von Verschwörungsideologien. Holocaust geleugnet, von der jüdischen Weltverschwörung fabuliert, gegen Migranten gehetzt, die Bundesrepublik Deutschland als legitimen Staat in Frage gestellt. Und das ist ja nicht nur bei einem bescheuerten Post oder so geblieben, sondern das ging über einen längeren Zeitraum mit immer heftiger Tendenz. Der hat mit offen Rechtsradikalen zusammen Songs gemacht. Auf Reichsbürger-Demos ist der gewesen, hat geredet. Also ich meine, was braucht man denn dann noch?
Naja, ich will das ja auch nicht rechtfertigen oder relativieren, was der da alles an Mist gebaut hat, aber in der Corona-Zeit sind einige durchgedreht, ne? Also auch politisch durchgedreht und haben sich radikalisiert. Und nicht alle davon sind seit Ende der Pandemie, sagen wir mal, zurückgekommen in ein irgendwie gemäßigtes Lager. Also ist das nicht am Ende auch positiv zu sehen, dass Xavier Naidoo irgendwann erkannt hat, dass er auf dem Holzweg ist mit seinem Geschwurbel?
Ich weiß nicht, der hat in den 1990ern schon erzählt, dass er die Bundestagswahlen für gefälscht halten würde. Der hat in den Nullerjahren schon den Klimawandel geleugnet. Der hat Textzeilen gehabt in Liedern wie 9/11, London und Madrid. Jeder weiß, dass Al-Qaida nur die CIA ist. Also Verschwörungstheorie, dass 9/11 so ein Inside-Job ist, dass es islamistischen Terror gar nicht gegeben hat sozusagen. Also der hat davon gesungen, dass Deutschland noch immer ein besetztes Land sei. Er hat Politiker als Marionetten bezeichnet, die an den Fäden von Volksverrätern hängen würden. Also diese Begriffe, das sind Zitate aus Songtexten.
Ja,
weil es gab einen Rechtsstreit vor dem Bundesverfassungsgericht, ob man Naidoo einen Antisemiten nennen dürfe.
Ja.
So. Ja, und das Gericht hat mit Ja geurteilt. Das darf man. So, was ich damit sagen will, das ist bei dem nicht irgendwie ein verunglücktes Interview oder mal eine komische Phase oder so, sondern im Grunde erzählt er solche Sachen schon länger und in der Corona-Zeit ist es dann halt endgültig eskaliert.
Aber seitdem er im April 2022, also vor über 3 Jahren, seine Entschuldigung gepostet hat, hat er diesen Quatsch nicht mehr wiederholt. Und seine Entschuldigung damals war ja allumfassend. Lass uns da mal reinhören.
Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe. Und dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe. Mir wurde bewusst, dass ich meine Familie, meine Freunde, meine Fans, Menschen, die mich verteidigt haben, aber auch viele andere Menschen mit verstörenden Äußerungen irritiert und provoziert habe, für die ich mich entschuldigen möchte.
Das also aus seinem Entschuldigungsvideo und dann hat er noch gesagt, also es geht 3-4 Minuten das Video und er meint dann noch, ich habe Dinge gesagt, die ich heute bereue. Nationalismus, Rassismus, Homophobie und Antisemitismus sind mit meinen Werten nicht vereinbar. Ich verurteile diese aufs Schärfste. Ich habe mich in Sichtweisen verrannt, von denen ich mich ohne Wenn und Aber distanziere, von denen ich mich lossage. Was willst du denn noch hören, bevor du jemandem eine zweite Chance gibst? Sein Konzertveranstalter Marek Lieberberg, ne, einer der bekanntesten Veranstalter in Deutschland und Europa schon lange, hat übrigens in einem Interview gesagt, also der hat mit der dpa gesprochen, er meinte ja, Naidoo hätte sich zweifelsfrei von seinen alten Aussagen distanziert, sich entschuldigt, ernsthaft Selbstkritik geübt und deswegen sieht er auch keinen Grund, mit dem heutigen Xavier Naidoo nicht wieder Konzerte zu veranstalten.
Also aber Lieberberg in allen Ehren, aber natürlich macht er auch ein riesiges Geschäft mit Xavier Naidoo und will, dass das weiterläuft. So wie das überhaupt nur geht, alles, weil sich mit Xavier Naidoo eben noch irre viel Geld verdienen lässt.
Ja, was ja aber wiederum auch nur geht, weil ihn offenbar die Fans weiterhin sehen wollen und ihm ja das krude Zeug verzeihen. Wir haben das ja vorhin auch schon kurz gehört in der ZDF-Reportage. Und ich finde, anders als bei Typen wie Till Lindemann oder Jerome Boateng oder so, ne, bei denen der Vorwurf von Gewalt und sexualisierter Gewalt von Missbrauch im Raum steht, hat Naidoo ja auch nie jemandem persönlich was getan.
Also ich finde trotzdem, dass die Fans sich das zu einfach machen, wenn sie jetzt einfach sagen, guck mal, entschuldigt vor 3 Jahren, reicht, alles auf Anfang. Hast du bei Radio 3 dieses Gespräch mit Paulina Fröhlich gehört?
Nein.
Autorin, Demokratieforscherin von der Bertelsmann-Stiftung?
Nein, habe ich nicht gehört.
Die hatte eine Art Kolumne, Frage des Tages. Und die Frage war, kann man bei Xavier Naidoo Werk und Künstler trennen? Also klassische Frage eigentlich so, aber darf man Naidoo noch hören quasi?
Musik hören von einer Person, die autoritäre Politiker unterstützt, ist es möglich. Aber zu einem Konzert gehen, das ist eben schon irgendwie was anderes. Da ist Nähe, da ist die Bühne, der Applaus, irgendwie auch Personenkult. Und spätestens da frage ich mich doch, wen stärke ich da eigentlich? Was singt der Typ da überhaupt für Texte auf der Bühne, die ich womöglich mitsinge? bei jemandem wie Sever Naidu, der eben rechtsoffene Narrative gestützt und deswegen Volksverhetzung, Sie haben es gesagt, angeklagt ist, finde ich diesen Unterschied besonders relevant. Musik beim Kochen laufen lassen ist nicht dasselbe wie Tickets kaufen, Merch tragen, Präsenz zeigen.
Ja, also klar, hat sie ja auch recht, aber das ist doch nochmal eine andere Diskussion, oder? Also Werk und Künstler zu trennen ist ja bei Sever Naidu fast nicht möglich. Der inszeniert sich ja auch als eins mit seiner Kunst. Also das, aber es geht doch jetzt darum, kann man dem Künstler seine Ausfälle verzeihen, und nicht kann man Künstler und Werk trennen.
Also wenn der nach 6 Jahren wieder mal ein richtiges Konzert spielt und dabei alles Mögliche sagt, aber nichts zu den alten Vorwürfen und übrigens auch gar keine Interviews gibt aktuell, in denen er sich dann irgendwie erklären würde für den ganzen Kram, ich finde es schwierig.
Ich würde es gerne so sagen. Es war in den ganzen Debatten doch offensichtlich, dass ihm, ich will das jetzt nicht so, aber dass ihm so ein bisschen die Möglichkeiten fehlen, die Dinge, sagen wir mal, vielleicht noch eine Ecke weiter zu durchdenken und zu hinterfragen. Oder die Lust fehlt, ich weiß es nicht. Also jetzt mal ganz ehrlich, weil die Sachen, die er gelabert hat, das waren ja auch die einfachsten und offensichtlichsten Verschwörungsdinger, die so im Umlauf sind. Da braucht man jetzt nicht so viel Potenzial, sage ich mal, um die einfach nachzuplappern. Wenn er sich jetzt nicht mehr politisch äußert, sondern sich, ja, sag ich mal, auf seine gefühlsbetonte Seite seine Songs konzentriert. Das ist doch auch okay.
Genauso wie das irgendwelche vorgestanzten Verschwurbelungstheorien waren, ist die Entschuldigung auch so ein bisschen sehr allgemein. Findest du nicht? Weißt du, also einfach so, das vereinbart sich nicht mit meinen Werten und das war's. Und eine einzige war es nur, vor Jahren. Reicht das?
Ich finde, das reicht, ja. Also das reicht, um zu sagen, okay, dann kommen wir wieder und dann gucken wir uns das mal genau an, wie das so weitergeht.
Ich weiß nicht, was ist
wir denn sind ja auch nicht die Moralpolizei.
Nein,
es geht ja irgendwie darum, weißt du, und wenn er sagt, Rechtsradikalismus, Antisemitismus, ja, all das hat in seinem Werteverständnis keinen Platz und er hat sich verrannt, super.
Mir wäre es konkreter lieber. Und ich meine, er ist ja auch nicht wie du und ich, weißt du, der hat ja ganz andere Möglichkeiten. Der könnte ja auch zum Beispiel, keine Ahnung, Projekte zur Demokratieförderung unterstützen, wenn er es wirklich ernst meint. Oder sich für einen Verein einsetzen, der gegen Rassismus arbeitet. Oder einfach mal öffentlich in eine Synagoge gehen und posten, hier, bin heute mal zu Besuch, nette Leute hier, was weiß ich, irgendwas. Er hat Strahlkraft.
Warum das fändest du dann glaubwürdig oder was?
Naja, dann
würdest du sagen, das ist mir alles viel zu plakativ, wetten?
Nein.
Dann, ich meine, kann man nicht sagen, okay, das Video war ein Anfang und dass er seitdem nicht mehr unangenehm aufgefallen ist, das ist so die Voraussetzung dafür, dass man sagt, dass man ihn wieder in die Arme schließt oder was auch immer. Aber jetzt hat man schon so eine Erwartungshaltung, dass da irgendwie jetzt noch mal ein bisschen mehr kommen muss, vielleicht auch bei den Auftritten aber lass ihn doch erstmal.
Aber ich finde, da muss viel mehr kommen, weil sonst verharmlost es das im Nachhinein total, wenn was er alles behauptet hat mit so einer einmaligen Entschuldigung. Und das fände ich dann ehrlich gesagt ziemlich bitter. Bevor wir gleich nach Australien gucken, kleiner Podcast-Tipp von uns. Was für Zeiten, Riechling Plus 1.
Gibt's in der ARD-Audiothek. Erwarten könnt ihr alle 2 Wochen den Kabarettisten Matthias Riechling zusammen mit einem lustigen Gast und schwarzhumorigen Gesprächen über die aktuellen Abgründe unserer Zeit.
Also Trump, KI, Rambo Zambo. Was für Zeiten, Riechling Plus 1. Unsere Empfehlung dieser Woche findet ihr auch wie immer in den Shownotes, den Link dahin. Und weiter geht's.
Es war der erste Tag des jüdischen Chanukka-Festes am legendären australischen Strand Bondi Beach in Sydney. Sind über 1000 Menschen zusammengekommen, um das zu feiern. Es war eine sommerliche Familienfeststimmung am Meer.
Bis 2 schwer bewaffnete Männer auf einmal beginnen, mitten in die Menge hineinzuschießen. 10 Minuten dauert das, bis Passanten und Polizei die beiden überwältigen. Am Ende sind 15 Menschen tot, darunter ein 10-jähriges Kind. Und viele weitere sind schwer verletzt. Wenige Stunden später meldet sich der israelische Premier Benjamin Netanyahu zu Wort und wendet sich in seiner Ansprache auch direkt an die australische Regierung.
Your government did nothing to stop the spread of antisemitism in Australia. You did nothing to curb the cancer cells that were growing inside your country. You took no action. You let the disease spread. And the result is the horrific attacks on Jews we saw today.
Also zusammengefasst sagt Netanyahu, ihre Regierung hat nichts getan gegen Antisemitismus in Australien und das Ergebnis sind die furchtbaren Angriffe auf Juden, die wir heute gesehen haben. So hat er das gesagt, Netanyahu, noch am Tag des Attentats am Bondi Beach mit einer Ansprache, die er ja mit Absicht auf Englisch gehalten hat in der Knesset, also im israelischen Parlament.
Er habe außerdem schon vor 4 Monaten einen Brief an den Premierminister von Australien geschrieben, an Anthony Albanese, in dem er ihm gewarnt habe, dass die Anerkennung des Staates Palästina durch Australien den Antisemitismus im Land nur noch weiter schüren werde.
Also die Botschaft ist klar, die australische Regierung trage die Schuld am Tod von diesen 15 Menschen am Bondi Beach, die von 2 Männern erschossen wurden. Von Vater und Sohn, die sich selbst, so denkt man zumindest Stand jetzt, zum Islamischen Staat bekannt hatten. Der hat den Anschlag auch schon gefeiert als Stolz von Sydney.
Also da wird einem wirklich, wirklich übel, finde ich. Aber auch ganz ehrlich, als ich von Netanyahus Ansprache gehört habe, da habe ich nur gedacht, wie kann man das so schamlos für seine politischen Zwecke sofort ausnutzen? Ich meine, es ist kein Tag vergangen. Alle sind noch im Schock über dieses Massaker und Netanyahu ist sich nicht zu schade, das sofort zu benutzen, um seine Politik zu rechtfertigen. Also ich finde das absolut richtig, wie besonnen der australische Premier Anthony Albanese darauf reagiert hat, als er da im australischen Fernsehen dann direkt natürlich gefragt wurde, ob diese Worte von Netanyahu nicht eine Antwort verlangen.
What they require me as Australia's Prime Minister at this time.
Was von mir verlangt wird als Australiens Premier, ist es, das Land zusammenzuführen, Einigkeit zu stiften. Terroristen wollen spalten und die Australier gegeneinander aufbringen. Genau das dürfen wir nicht zulassen. Das ist ein Moment für nationale Geschlossenheit und besonders dafür, die Menschen unserer jüdischen Gemeinschaft in unsere Arme zu schließen.
At this time, we need to wrap our arms around members of the Jewish community.
Ja, also Worte der Versöhnung, die an der Stelle dann, glaube ich, sehr, sehr angemessen sind, die ich von einem verantwortlichen Politiker auch an der Stelle erwarten würde. Alles richtig. Aber er muss sich am Ende, also Albanese, schon die Frage gefallen lassen, warum denn eigentlich so eine große, exponierte jüdische Feier überhaupt offenbar überhaupt nicht geschützt wurde.
Aber dass gerade ein Netanyahu sofort so aus der Hüfte schießt, das finde ich gelinde gesagt wirklich atemberaubend. Ja, weil ich meine, wo, vor allen Dingen, wenn man mal drüber nachdenkt, wo war der denn eigentlich am 7. Oktober 2023 bei dem Angriff der Hamas? Wo war da seine weise Voraussicht, als die Terroristen das Massaker in Israel angerichtet haben? Also das ist ja auch immer noch nicht ausreichend geklärt, warum das überhaupt passieren konnte. Und jetzt stellt der sich hin und zeigt mit dem Finger auf andere. Ja. Also ich finde das absolut unterirdisch.
Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gegeneinander aufwiegen muss. So, es ist so oder so fadenscheinig klar, da brauchen wir nicht drüber zu streiten, aber grundsätzlich ist das doch schon, wenn ich da nochmal drauf kommen darf, von hier aus betrachtet befremdlich, dass solche Anlässe, wo so viele Jüdinnen und Juden zusammenkommen, um so ein großes jüdisches Fest zu feiern, dass sowas nicht von vornherein einfach standardmäßig beschützt wird, oder? Selbst ohne konkrete Hinweise von irgendwelchen Sicherheitsbehörden. Also das wäre doch hier, also in Europa wäre das doch überhaupt nicht denkbar, oder? Dass das ohne Polizeiaufgebot über die Bühne geht. So. In Berlin hat die Polizei die Schutzmaßnahmen für so jüdische Einrichtungen und sowas jetzt nochmal erhöht.
Also du meinst das schön am malerischen, relaxten Bondi Beach in Australien, da direkt mal einfach alles absperren, bewaffnete Polizei da auf den Strand stellen zu dem Fest, Zugänge kontrollieren oder was?
Naja. Also es ist ja nicht so, da hat Netanyahu ja in der Sache schon auch recht, als hätte es nicht schon einen Anstieg von antisemitischen Fällen gegeben in Australien. So, ich habe im australischen Fernsehen, in der Mediathek, habe ich ein Interview gesehen mit einem prominenten australischen jüdischen ehemaligen Politiker, Josh Frydenberg, ehemaliger Finanzminister ist das. Der hat letztes Jahr eine Doku gedreht über Antisemitismus in Australien und der hat gesagt, also für ihn sei das absehbar gewesen.
The signs were there for all those who would dare to see, and nothing was done.
Die Warnzeichen waren da für alle, die hinschauen wollten. Passiert ist nichts. Jetzt fordern viele Verantwortungen Konsequenzen. Und schon kurz nach dem 7. Oktober lobten radikale islamistische Prediger die Hamas-Attacken als mutig. Diese Botschaft wurde der muslimischen Gemeinschaft in Australien über Jahre vermittelt.
This was the message that was being sent to the Muslim community of Australia for the last 2.5 years.
Also wie naiv kann man denn sein zu glauben, dass Australien so weit weg ist von allem, so relaxed, so easygoing, dass das da nicht passieren kann?
Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Für mich wirkt das ähnlich wie von Netanyahu, was George Frydenberg da sagt, als könnte der Versuchung einfach nicht widerstehen, daraus politisches Kapital zu schlagen. Weil es geht gegen Anthony Albanese. Weißt, und er selber ist Teil der Oppositionspartei, der Liberal Party. Der Premier Anthony Albanese ist bei Labour, also SPD ähnlich.
Ja, aber Frydenberg ist ja gar nicht mehr aktiv in der Politik. Also der kandidiert nicht für ein Amt, der macht da keinen Wahlkampf. Ja,
trotzdem, ich meine, Labour ist jetzt
nicht so delegitimieren, was
also,
er sagt.
Weil das ist alles kurz nach diesem Angriff. So. Und man muss halt gucken, Labour, also Albanese's Party, ist seit 3 Jahren dran. Davor knapp 10 Jahre haben die Liberals selber regiert. Und jetzt zu sagen, der Terrorangriff am Strand und der mangelnde Schutz der jüdischen Gemeinde, das hätte alles allein der aktuelle Premierminister und seine Politik zu verantworten. Sowas kann man doch an dem Punkt nicht ernsthaft behaupten, wenn man selbst jahrelang auch noch regiert hat. Also das alles wirkt für mich so, als würden einfach die üblichen Reflexe auf dem Rücken dieses Massakers ablaufen auf politischer Ebene. Weißt du, die Konservativen sagen, das kommt alles davon, weil die Sozis zu lasch sind, Stärke und Härte brauchen wir, dann wäre das nicht passiert.
Naja, sagen wir so, es war eine große jüdische Feier in einem öffentlichen Ort und auch wenn es keine konkreten Warnungen gab, man kennt auch in Australien Antisemitismus, man kennt auch da Terroranschläge. Netanyahu hat vor 4 Monaten diesen Brief geschrieben, der ehemalige Politiker Frydenberg hat diese Doku über Antisemitismus veröffentlicht. Also wer ist denn dafür verantwortlich gewesen oder wäre dafür verantwortlich gewesen, diese Feier an diesem Punkt zu schützen? Die aktuelle Regierung natürlich und die aktuellen Behörden, und das nicht zu tun, das war dumm.
Antisemitism is real, it's increasing.
Antisemitismus ist real, er nimmt zu und ist ein ernstes Problem. Der Angriff in Bondi war eindeutig antisemitisch, daran gibt es keinen Zweifel. Aber zu behaupten, Proteste gegen die israelische Regierung machten Menschen, auch jüdische, mitschuldig an antisemitischem Hass oder Terror, ist schlicht eine Ungeheuerlichkeit.
Hate crime and terrorism, that's an outrageous thing to say.
Das ist der australisch-deutsche Journalist Anthony Löwenstein aus einem Interview, das er Al Jazeera gegeben hat. Der war auch auf CNN und in anderen Medien zu sehen in dieser Woche. Hat übrigens auch eine Doku veröffentlicht in diesem Jahr über die Auseinandersetzung mit Israel in Deutschland.
Ich weiß, wer das ist. Den kann man, glaube ich, auch ganz gut einem Lager zuordnen in der Debatte. Der ist nämlich sozusagen Antizionist. Also das heißt grundsätzliche Kritik am Staat Israel. Und klar, jüdische Linke, da kann man den reinpacken in diese Schublade. Auch wenn ich das mittlerweile fast ein bisschen zynisch finde, dass man jeden Satz, jede Äußerung zusammen mit Israel und Palästina schon so in Schubladen stecken kann. Wir machen das ja auch, aber es ist ja auch so.
Also jedenfalls hat Löwenstein gesagt, dass er das unerträglich findet, wie in Australien von pro-israelischen Hardlinern jetzt die direkte Verbindung gezogen wird. Einmal sozusagen Tatenlosigkeit der Regierung und zum anderen auch friedliche Proteste gegen Israel, die es in Australien auch gegeben hat und gibt, dann das zu verknüpfen hin zu diesem Angriff. Man benutzt das, um jegliche Form von Solidarität mit der Bevölkerung von Gaza zu dämonisieren, so seine Haltung.
Ja, und dann hast du auf der linken Seite auch wieder die gleichen Reflexe. Auf der größten Pro-Palästina-Demo im August in Sydney, da gab es Bilder, wo einer mit einem Riesenfoto hier vom Ayatollah Khamenei irgendwie vorne steht, also von Irans religiösem Führer, der bekennender Antisemit ist, der Israel zerstören will. Also was hat so ein Bild da auf so einer Demo zu suchen? Keiner distanziert sich davon. Dann verwenden die auch diesen Slogan From the River to the Sea, was natürlich so gelesen werden kann, dass das Existenzrecht von Israel damit in Frage gestellt wird. Also was ich sagen will mit diesem leicht gelangweilten Unterton ist, da wird auch der Protest genutzt, um antisemitisch zu polemisieren und nicht allein für Solidarität mit den Palästinensern. Das ist
ich weiß nicht. Und dann guckst du, hast du das gesehen? Dieses Video von dem Helden von Bondi Beach?
Nein, ich habe nur Stills davon gesehen. Ich wollte das Ganze nicht gucken.
Ein muslimischer Australier mit syrischen Wurzeln, der unbewaffnet den älteren der beiden Angreifer überwältigt. Und wenn man sowas sieht und dann den Hintergrund weiß, wie kann man da überhaupt noch, weißt du, diesen ganzen Hass sehen, die jetzt in dem Fall den antimuslimischen, antiarabischen Hass verbreiten und nicht einfach zu dem Schluss kommen, dass da wieder mal zwei Seiten derselben Medaille am Werk sind.
Wie zwei Seiten derselben Medaille?
Na, die radikalen Kräfte auf beiden Seiten, wie du sagst, so Lager, die sich gegenseitig adressieren und dann füttern. Weißt du, die radikalen Gaza-Hasser auf der einen Seite, radikale Antisemiten und Islamisten auf der anderen Seite, die vereinnahmen irgendwie alles, was da passiert ist, sofort für ihre Seiten und dazwischen gibt es nichts mehr.
Nicht mal Australien ist weit genug weg, dass dieser ewige Konflikt da nicht ankommen würde, oder? Aber immerhin, anders als nach solchen Amokläufen in den USA zum Beispiel, wird in Australien jetzt sofort das Waffenrecht verschärft. Also das hat Anthony Albanese schon angekündigt, dass er das machen will. Und er will auch schärfere Gesetze gegen Hass und Hetze erlassen. Also es gibt eine Reaktion.
Was war denn sonst noch?
Die Rolling Stones gehen nicht auf Europa-Tour, hast du gelesen?
Wir werden jetzt ein richtig schöner Musikpodcast hier, oder? Comeback von Say When I Do, Rolling Stones gehen nicht auf Tour. Was kommt noch? Album der Pudis? Hammer. Wollen wir besprechen?
Im Ernst jetzt, ich finde, das ist schon eine Meldung. Wenn die berühmteste und älteste Rockband des Planeten und aller Zeiten nicht, wie spekuliert, auf Tour geht, weil Rolling Stones Gitarrist Keith Richards, der ist immerhin 82 mittlerweile, hat seit Jahren Arthritis und kann deswegen ja auch nicht mehr so Gitarre spielen wie früher, sagt, das schaffe ich gerade nicht. Ja, ich schaffe es nicht, auf Tour zu gehen.
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht mitbekommen, dass die auf Tour wollten.
Nein, das war auch nicht angekündigt, diese Tour für ein kommendes Jahr, aber sie war wohl lange geplant, wie jetzt rauskam. Und ich habe dann jetzt schon in meinem Social-Media-Feed so eine Art Nachrufe auf Rolling Stones Live-Konzerte gesehen, wo die Fans geweint haben sozusagen, also in Anführungszeichen, aber sehr bedauert haben und gesagt haben, tja, ich werde wohl nie wieder die Stones live sehen, alles
Meinst
zu Ende.
Du? Ich meine, nur weil sie eine Tour, die gar nicht angekündigt war, abgesagt haben quasi, da heißt das doch nicht, dass ich nie wieder ein Konzert, oder ist das?
Ja, keine Ahnung. Also Tatsache ist, irgendwann wird es vorbei sein mit den Stones und wir beide werden das, wenn alles natürlich läuft, erleben. Und das wird komisch werden, auch wenn wir jetzt beide nicht die Reason Stones Fans sind, aber wenn die Sachen enden, die immer da waren, solange du denken kannst, dann ist das immer sehr seltsam.
Apropos Filmemacher, Regisseur und Schwulenaktivist Rosa von Braunheim ist gestorben diese Woche.
Ja.
Also es war ja auch so einer, der irgendwie immer da war. Ne? 83 Jahre alt ist er geworden, schon in den 70ern bekannt geworden mit seinem Film Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt.
Rosa von Braunheim hat ja auch Harpe Kerkeling geoutet, ne? Also ohne Absprache mit Harpe Kerkeling. Das war doch auch
Alfred Biolek auch. Im Fernsehen. Mhm. Hat ihm echt auch Ärger eingebracht damals. Aber ich glaube, am Ende seines Lebens sind sich da die meisten einig, dass er für queere Menschen in Deutschland und deren Lebensumstände echt viel gemacht hat mit seiner Kunst.
150 Filme hat er gemacht, habe ich gelesen in seinem Leben.
Oh, Wahnsinn. Ich finde, wir müssen am Ende auch noch mal ganz kurz auf die Ukraine gucken und was jetzt diese Konferenz diese Woche in Berlin eigentlich gebracht hat.
Ja, ey, wir können aber doch nicht jede Woche über diesen Krieg reden. Das ist
ja nicht jede Woche, aber ich meine, der Krieg geht weiter und gerade passiert da echt richtig viel. Also die europäischen Regierungschefs, Ukraine-Präsident Zelensky dabei, Trump lässt sich per Video zuschalten. Also das war schon ein hochrangiges Treffen, was ja auch was beschlossen hat.
Naja, beschlossen. Die haben sich auf Punkte geeinigt und eine gemeinsame Erklärung abgegeben, wie so eine Roadmap oder so zum Frieden oder zum Waffenstillstand erstmal aussehen könnte. Unter anderem durch eine multinationale militärische Truppe, die den Frieden in der Ukraine sichern könnte. Aber was heißt beschlossen? Also es ist ja wie so oft, die Russen saßen gar nicht mit am Tisch und haben sich bisher auch kaum positiv dazu geäußert.
Ja, ja, im Gegenteil sogar. Ne? Die Waffenruhe, die Kanzler Merz für Weihnachten vorgeschlagen hatte, die hat Russland direkt abgelehnt. Also die meinten, das würde die Ukraine ja eh nur nutzen, um sich wieder besser aufzustellen militärisch.
Ja, und alles, was aus Moskau dazu kommt, was ich bisher gelesen habe, ist, dass die sagen, wir freuen uns, dass wir uns mit Präsident Trump so einig sind, dass bestimmte Gebiete an Russland abgegeben werden sollten und die Ukraine kein Teil der NATO wird. Weil
wobei Zelensky es ja ausgeschlossen hat, Teile des Donbass aufzugeben, also auf der Konferenz in Berlin. Also klar und eindeutig, was ja viel überrascht hat, dass er da eben so deutlich war.
Er hat aber irgendwie, das noch gar nicht so lange her, hat er gesagt, naja, im Falle eines Falles würde er dann halt die Bevölkerung darüber abstimmen lassen, ob man das machen sollte oder aber nicht.
Die Umfragen sehen offenbar so aus, dass sie gegen Gebietsabtretung ausfallen würden, diese Abstimmung. Also habe ich im Spiegel jedenfalls gelesen.
Naja, Umfragen vor einer Umfrage sind auch immer so eine Sache, oder?
Aber was ich aus deutscher Sicht nochmal eine eigene Diskussion wert fände, ist die Frage, wäre die Bundeswehr dann Teil von dieser multinationalen Truppe in der Ukraine, die man sich vorstellt? Also Merz laviert ja darum und äußert sich nicht konkret. SPD-Co-Chef Klingbeil hat ja auch nur gesagt, Deutschland werde seiner Verantwortung natürlich gerecht werden, was ja halt alles möglich heißen könnte, aber...
Ja, ich meine, es stellt sich ja auch die Frage gerade nicht, oder? Das kann man diskutieren, wenn Putin irgendwann überhaupt irgendeiner Idee zustimmt. Weil er lehnt ja bisher ausländische Truppen in der Ukraine kategorisch ab, dann müssen wir noch nicht über die Bundeswehr diskutieren.
Also am Wochenende jetzt soll es wieder Gespräche in den USA geben. Einmal mit Russland, einmal mit der Ukraine, getrennt voneinander. Da könnte sich was tun, vielleicht. Und die Ukraine bekommt ja jetzt erstmal 90 Milliarden von der EU, die mit den in Europa ja eingefrorenen russischen Geldern abgesichert werden. Das sind ja 300 Milliarden Euro russisches Vermögen, was in Brüssel quasi eingefroren ist.
Ja, ich weiß. Das wurde ja schon ewig diskutiert, ob man das der Ukraine gibt. Das haben wir doch hier im Podcast auch schon besprochen.
Ja, jetzt hat der EU-Gipfel ein Konstrukt gefunden, wie man Russland das Geld jetzt nicht direkt wegnimmt, was wohl schwierig sein dürfte, aber es benutzt, um der Ukraine diese 90 Milliarden als zinslosen Kredit zu geben. Also auch da passiert was.
Aber insgesamt muss man doch sagen, nichts Konkretes weiß man nicht, oder? Was den Friedensplan angeht. Solange die Russen sich nicht auf irgendwas einlassen und die, auch die Ukraine sich quasi auch null bewegt.
Das stimmt, das stimmt. Wobei man sagen muss, dass die Amerikaner sich schon bewegt haben. Also sie haben in Berlin Sicherheitsgarantien für die Ukraine auf den Tisch gelegt, wie sie das bisher noch nicht gemacht haben. Mhm. Allerdings gekoppelt daran, dass die Ukraine Teile des Donbass entmilitarisiert, also sprich aus ihrer Kontrolle gibt.
Was die Ukraine kategorisch ausschließt.
Ja.
Womit wir uns im Kreis drehen.
Ja.
Weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an so Zootiere, die hospitalisierend in ihrem Gehege immer im Kreis laufen und immer im Kreis.
So meinst du? Die Elefanten? Wie er hier?
Ja.
Du bist so doof.
Immer im Kreis, auf ausgelatschten Pfaden. Und vordergründig passiert Bewegung, aber eigentlich passiert nichts.
Mann, Sokrates Schröder. Ein Philosoph. Mit grauem Rüssel.
Tschüss.
Tschüss.
Was ist denn das für... Ist das KI oder was ist denn das für ein Elefant? Wo,
zack!
Du bist echt ein Spinner, ey. Oh Mann, ey. Hast du das mitbekommen von dem Typen, der seinen Ferrari auf dem Balkon geparkt hat?
Das wundert mich geschieht. Überhaupt nicht, muss ich ehrlich sagen.
Habe ich gelesen aus irgendeiner so einer Wiener Gazette, in so einer österreichischen. Vor zwei Wochen.
Ich stelle mir das gerade vor.
Der hatte einen nagelneuen Ferrari und hatte aber keinen Garagenparkplatz dafür, weil das irgendwie in diesem Haus schon voll war oder so. Und dann stand dieser Ferrari halt immer draußen und der war jetzt 400.000 Euro wert, der Ferrari. Ja. So, und der Typ hat aber an seiner Wohnung einen echt großen Balkon. Also man könnte fast sagen, so eine Terrasse, aber halt im ersten Stock. So, habe ich ferngeguckt zum Internet. Und dann hat er den Abschleppdienst angerufen und hat gesagt, sag mal, geht eigentlich euer Abschleppkran bis zum ersten Stock? Und die meinten, ja, das geht. Und dann sind die mit dem Abschleppwagen angerückt und haben dieses Auto in den ersten Stock auf den Balkon gehievt. Große Aufregung natürlich bei den Nachbarn, die das gar nicht fassen konnten, die Fotos gemacht haben, Videos, das ganze Internet ist voll davon, Ferrari wird auf den Balkon gehievt und so. Und zack, kurze Zeit später stand dann die Baupolizei vor der Tür und hat gesagt, mein Freund, das geht nicht, der Ferrari muss weg. Ey, der wiegt 1,5 Tonnen.
Das geht nicht.
Und das ist leider etwas zu schwer für einen Balkon im ersten Stock. Und der Typ hat das aber sehr bedauert und hat dann der Presse wohl gesagt, schade, weil eigentlich wollte er eine Verglasung noch drumherum bauen um den Ferrari.
Ich dachte, fährt man so einen Ferrari?
Ja, ja. Also eigentlich, wenn du so weit bist, kannst du ihn auch mit ins Bett nehmen, oder? Das ist dann...
Auch eine Idee.
Ja. Brauchst du halt ein sehr, sehr großes Bett, aber wenn du dir für 400.000 Euro Ferrari kaufst, sollst du daran ja nicht scheitern. Ja. So. Frohe Weihnachten. Na, nee, noch nicht.
Aber gleich.
Bis gleich.